Fangen wir an.
Dadurch, dass ich gelernt habe, dass der Hass gegen mich nicht nur mich betrifft, sondern er uns eben alle etwas angeht, weiß ich, dass ein Rückzug einfach keine Option ist, weil es so wichtig ist, weil unser Lautsein immanent ist für die Demokratie und für den Zusammenhalt und dafür, dass wir weiter so leben können, wie wir es tun.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ja, ich bin jeden Tag in sozialen Netzwerken im Internet unterwegs. Und ich habe Glück. Ich bin noch nie in einen Shitstorm geraten oder das Opfer von Verleumdung, Hass oder Hate Speech geworden. Da geht's meiner Expertin heute leider anders. Und sie sagt auch, wer es nicht selber erfahren hat, kann die Wucht der digitalen Gewalt kaum nachvollziehen. Hass im Netz ist allgegenwärtig und er ist schwer zu bekämpfen, weil das Prinzip der Meinungsfreiheit und Gesetze zum Datenschutz oft die Täter schützen und die Opfer hilflos alleine lassen. Sorsan Cebli will dagegen angehen. Die 44-Jährige ist SPD-Politikerin und war unter anderem stellvertretende Sprecherin im Auswärtigen Amt, außerdem Staatssekretärin für bürgerliches Engagement im Berliner Senat. Sie ist Mutter, engagierte Feministin und Kind palästinensischer Einwanderer. Und sie ist aktiv auf Twitter, wo sie seit Jahren direkt mit digitaler Gewalt und Hate Speech konfrontiert ist. In ihrem Buch Laut erklärt sie die Hintergründe hinter dem Hass und zeigt Wege auf, wie wir alle dagegen und für einen menschlicheren Umgang miteinander kämpfen können. In der realen Welt, aber besonders eben auch im Netz. Ich freue mich, mit ihr zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Sorsan Cebli, bei Fangen wir an.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi.
4,5 Milliarden Menschen nutzen täglich soziale Medien im Internet. Wo warst du heute schon unterwegs? Auf welcher Plattform? Und was hast du da gemacht, Sorsan?
Ja, das ist eine krasse Zahl erstmal. Ne? Also ich habe, als ich die gelesen habe, das erste Mal war ich auch bluff. Weil natürlich weiß man, dass so viele Menschen irgendwie das Netz nutzen. Aber dass die Hälfte der gesamten Menschheit, so habe ich gelernt, im Schnitt rund 2,5 Stunden täglich auf Social Media unterwegs ist und sich austauscht, ist krass. Und ich merke es ja bei mir. Ich war heute schon auf Twitter natürlich unterwegs. Das ist so das Erste, was ich morgens checke und gucke, was passiert in der Welt tatsächlich über Twitter. Und dann lese ich erst Zeitung und schaue mir andere Plattformen an. Und ich habe schon getwittert heute und ich war auf Instagram und habe einen Post gemacht über eine Veranstaltung, auf der ich gestern war, bei der Ebert-Stiftung zum Internationalen Frauentag, wo es um feministische Entwicklungspolitik ging und um Antifeminismus, der weltweit steigt, auch in den sozialen Medien.
Ja, Stichwort Antifeminismus, Stichwort Hate Speech, darum geht's ja auch in deinem Buch. Bist du damit heute auch schon in Kontakt gekommen?
Ja, klar. Sobald ich mich äußere, ist natürlich die Inbox sofort voll mit Hate Speech. Also ich kann nichts sagen, ohne dass danach gleich Beleidigungen und Desinformation und vieles mehr als Reaktion unter meinen Tweets, Posts etc. erfolgt.
Fasst das so ein bisschen zusammen, Hate Speech? Du hast es gerade gesagt, Beleidigungen. Du sagst es auch so schön, dass es Hate Speech ist, Säure in Form von Buchstaben. Ich finde, das trifft es ganz gut.
Ja, und das Krasse ist, dass es immer noch so unterschätzt wird und dass es so wie nicht ein Thema behandelt wird. Also, als ich das Buch geschrieben habe, ist mir noch brutaler aufgefallen als vorher, wie toxisch und wie gefährlich Hate Speech nicht nur für die Betroffenen natürlich ist, sondern für uns alle, für die Demokratie, in der wir leben, für das Zusammenleben, für alles, was uns berührt und wie viel Einfluss letztendlich soziale Medien auf unser aller Leben hat. Und auf der anderen Seite sehe ich so die Diskrepanz dazu, nicht in der Nutzung sozialer Medien, sondern in der Art, wie wir soziale Medien nutzen, in der mangelnden Solidarität gegenüber jenen, die betroffen sind, in der fehlenden Zivilcourage, in der Frage, wie sehr uns bewusst ist, wie stark soziale Medien unser Leben tatsächlich auch beeinflussen. Es ist irgendwie immer wieder erschütternd.
Darum geht es ja auch in Laut, dass wir das auf jeden Fall mal thematisieren müssen und das auch laut thematisieren müssen. Gibt es auch Tage in deinem Leben, in denen du etwas postest, ohne Hate Speech eigentlich?
Nee, die gibt es tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich Krass. Immer so, wenn ich mich äußere, und zwar unabhängig davon, was ich sage, da kommt Hass. Ich kann auch übers Wetter schreiben und die Leute würden haten. Ich habe erkannt, dass die Leute haten, weil ich für etwas stehe, was sie ablehnen. Also sie greifen mich nicht als Person an, sondern Sascha Lobo hat das ziemlich gut dargestellt. Er sagt, du bist ein Symbol. Du stehst für etwas, was sie bekämpfen. Eine vielfältige, plurale Gesellschaft, in der jede und jeder einen Platz hat, und zwar unabhängig davon, woher man kommt, welche Religion man hat, etc. Und deswegen werde ich angegriffen, gehatet, und deswegen bin ich ein Feindbild für viele rechte Netzwerke und Trolle.
Du erwähnst Sascha Lobo, mit dem hast du auch ein Interview geführt für dein Buch Laut. Und der hat ja auch diese Unterscheidung da gemacht, die du zitierst, zwischen Empörungs-Shitstorm und Vernichtungs-Shitstorm. Denn mal abgesehen vom Hate Speech bist du ja auch schon erfahren in Sachen Shitstorm, was ja so eine Welle von Hass, von Hate Speech im Grunde ist. Was ist denn da der Unterschied? Was meint er denn damit eigentlich?
Ja, es gibt halt den Empörungsshitstorm zum Beispiel. Ich glaube, er hat Aufschrei. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Also Sexismus in der Politik damals eine Riesenwelle geschlagen hat. Und die Journalistin, die darüber geschrieben hat, die wurde mit Hass überschüttet. Für sie hat sich das wahrscheinlich nicht wie ein Empörungsshitstorm angefühlt. Aber Sascha Lobo hat das so bezeichnet. Ich verstehe schon den Unterschied, den er macht, ja. Wobei für die Betroffenen das sich so nicht anfühlt. Also zum Beispiel für mich selber, wenn ich jetzt der Rolex-Shitstorm, also ich kann inzwischen überhaupt nicht mehr zählen, wie viele Shitstorms ich erlebt habe. Ich habe tatsächlich aufgehört zu zählen, weil es so viele gab. Der Rolex-Shitstorm war vielleicht so ein Zwischending zwischen Empörung und Vernichtungs-Shitstorm. Der Empörung-Shitstorm bestand darin, aufzuzeichnen, wie ungleich Menschen behandelt werden, die etwas erreichen in Deutschland. Wir haben in Folge des Rolex-Gates über Armut in Deutschland gesprochen, über die Frage von sozialer Mobilität, Durchlässigkeit des Systems. Wann ist es okay, dass Leute sich Luxus leisten und wann nicht? Wieso regen sich Leute auf, wenn ich eine Rolex trage und andere sich Häuser kaufen etc. und auch Rolexe tragen und Luxusprodukte haben. Wieso ist es bei mir dann eine Kombination aus Sexismus und Rassismus, den ich erlebt habe infolge dieses Rolex-Gates? So, und dann gab es sehr starke Kommentare dazu, die eben diese Diskrepanz gezeigt haben oder darauf aufmerksam gemacht haben, wie krass eigentlich Armut in unserer Gesellschaft noch vorhanden ist und wie stolz wir eigentlich sein müssten, wenn Leute den Aufstieg eben schaffen, und warum es auf der anderen Seite sowas wie Cum-Ex, warum da die Empörung nicht so groß ist, aber wenn ich eine Rolex trage, die Leute ausflippen. Also da gab es ja schon sehr viele Kommentare, was jetzt nicht nur Vernichtung war. Und in dem Fall habe ich es auch als solchen wahrgenommen. Ich habe beides wahrgenommen. Die Vernichtung in den Kommentaren, aber auch die Empörung darüber, dass ich so gehatet werde.
Diesen Rolex-Gate muss man vielleicht für manche, die das jetzt nicht präsent haben, erklären. Ein Foto von dir ist in den Medien, im Internet aufgetaucht, ja, wo du eine Uhr trägst. Und irgendein Mensch hat dann direkt analysiert, was das für eine Uhr war. Es war eben anscheinend eine etwas teurere Uhr, und zack, ging es los. Warum, wieso, weshalb, und die Diskussion, ob du als Politikerin, als
vor allem Sozialdemokratin,
als Frau und Einwandererkind so etwas überhaupt tragen darfst. Also eine völlig perfide Frage, wobei man auch sagen muss, und du zitierst das auch im Buch oder merkst es auch im Buch an, sogar US-Präsident Biden hatte mal ein kleines Rolex-Gate.
Ja, in der Tat. Also früher dachte ich auch in den USA, gäbe es diese Neiddebatten und die Debatten, wie wir sie hier haben, nicht, aber das durchzieht sich inzwischen, ehrlich gesagt, über Grenzen hinweg. Also der Versuch von bestimmten Gruppierungen, Politikerinnen, Demokratinnen zu diskreditieren. Das ist ja die Strategie, die dahinter steht. Es geht darum zu zeigen, schaut mal, die da oben, die sind so abgehoben, die haben überhaupt nichts mehr mit uns zu tun, sie können uns überhaupt nicht mehr repräsentieren. Das ist dieses ganz gezielte, die gezielte Desinformation, die gezielte Diffamierung, die gezielte Aberkennung von Qualität und Können, und das ist sozusagen systematisch passiert ist. Und diejenigen, die mich angegriffen haben, auch seitens rechtsextremer, rechtsradikaler, rechter Gruppierung, Organisation, denen zielte das natürlich genau darauf ab, ja. Die Sozialdemokraten, die sonst irgendwie nichts tun für uns einfache Menschen, aber können sich von unseren Steuergeldern eine Rolex leisten. Und das ist bei Biden natürlich, der Angriff kam auch von Seiten der Republikaner oder rechter Bewegungen dort. Das passiert auch mit Abgeordneten der Demokratischen Partei dort, die ganz laut sind, um auf Armut und Ungleichheit aufmerksam zu machen.
Ja, und oft, meistens, eigentlich immer, wird es ja völlig aus dem Kontext gegriffen. Und es geht dann um ein Thema, was gar nichts mit der politischen Botschaft im Grunde zu tun hat, die derjenige repräsentiert. Und da bieten Menschen eben generell Angriffsflächen, die einen mehr, die anderen weniger. Und der Umstand, auch weiblich gelesen zu sein, in deinem Fall eine Frau, der trägt schon mal dazu bei, da kann man schon mal verstärkt mit Gegenwind rechnen, egal was man postet. Und das ist auch per Studie nachgewiesen, oder?
Ja, und das potenziert sich, wenn zudem weiblich auch noch bestimmte andere Attribute dazukommen. Jo, das macht es denn noch heftiger. Eine Frau, eine junge Frau, eine Muslima, eine Jüdin, eine Lesbin, eine Schwarze. Und je nachdem, wie viele Attribute du, ein Flüchtlingskind, je nachdem, wie viele Attribute du zusätzlich jenseits des Frauseins mitbringst, potenziert sich der Hass. Das hat von Woodenberg von Hate Aid auch untersucht und auch nochmal in dem Gespräch, das wir hatten für das Buch, unterstrichen. Und ich erlebe das ja auch. Also ich erlebe ja auch eine Kombination aus zum Beispiel Sexismus und Rassismus. Es ist ja nicht nur der Sexismus, den zum Beispiel weiße Frauen erleben, sondern auch Rassismus. Und bei mir geht es dann noch um antimuslimischen Rassismus. Also noch eine Kategorie, die dazukommt. Und dann auch nochmal die Tatsache, dass ich einen Flüchtlingshintergrund habe, potenziert es auch nochmal. Also es ist, also ich bringe so ziemlich viele Attribute mit, die Angriffsfläche für Hate bieten.
Was ich daran auch ganz spannend finde,
wenn man sich dann gegen diesen Hate wehrt und vielleicht auch mal mit deutlichen Worten dagegen spricht, auch mal die Missstände aufzeigt, kommt oft eine noch viel größere Hasswelle zurück. Du hast, glaube ich, mal so einen Satz getwittert, in dem das Wort radikal drin vorkam. Und schon wurde dir gleich da irgendwie wieder was angedichtet. Also es ist unfassbar. Wer sich gegen den Hass stellt, macht sich ja noch angreifbarer eigentlich, ne?
Ja, und die Alternative ist aber nicht Rückzug, sondern die Alternative ist stehenbleiben und vor allem dafür kämpfen, dass sich mehr Menschen solidarisch zeigen und Zivilcourage im Netz zeigen. Auf der Straße bist und siehst, wie eine Person zusammengeschlagen wird, dann rufst du im mindesten Fall die Polizei. Und wenn du das nicht tust, dann ist das unterlassene Hilfeleistung und damit machst du dich strafbar. Im Netz ist es so, dass viele von uns beobachten, wie Menschen Opfer von digitaler Gewalt werden und wir trotzdem schweigen und zuschauen und nichts tun und nicht solidarisch zeigen. Und das gilt es halt aufzuzeichnen und zu zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir alle die Stimme erheben und dass wir die Betroffenen eben nicht allein lassen, weil der Hass gegen die Betroffenen sie nicht allein was angeht. Und das Stichwort, das du genannt hast, dieses Radikal, das war so krass, weil das war ein Moment, wo ich auch dachte, gut, paar Wochen vorher hatte Robert Habeck auch zur Radikalität aufgerufen und es hat echt keinen Arsch interessiert, sorry für dieses Wort. Aber wenn eine Muslima das sagt, dann wird sofort damit verknüpft, ah, okay, eine Muslima fordert Radikalität, das heißt, sie fordert natürlich Gewalt. Und sie ruft zur Gewalt auf. Und das ist halt dieses Ungleichgewicht, das wir haben. Und es zeigt auch die, den antimuslimischen Rassismus, der so tief in der Mitte der Gesellschaft verankert ist und der mich manchmal auch so ohnmächtig dastehen lässt, weil ich denke, wann hört das alles eigentlich auf? Wann kann ich als Muslima ganz entspannt was sagen, ohne gehatet zu werden? Und ich stelle mir dann immer vor, das ist wahrscheinlich noch ein ganz langer Weg.
Ja, schreibst ja auch so schön, mein Glauben ist ein Brandbeschleuniger. Als Muslima stehst du unter Generalverdacht und ja, es ist leider der Status quo, aber du tust ja auch einiges dafür, dass sich das verändert. Du sagst, es ist noch ein langer Weg, aber du bist ja auch bei Yuma, glaube ich, engagiert oder warst. Was ist das genau? Nein, warst du nicht?
Nein, ich war nicht bei Yuma engagiert, sondern ich habe mit dem damaligen Innensenator gemeinsam diese Yuma ins Leben gerufen, jung, muslimisch aktiv. Und damals hatten wir die Idee, dass wir jungen Muslimen eine Plattform geben, um sich selbst und um sozusagen das Wort zu ergreifen und nicht darauf zu warten, dass immer andere über sie urteilen. Und das war total wichtig, weil zu dem Zeitpunkt, das war so rund um Sarrazin und seinen rassistischen Äußerungen über Muslime, die genetisch dumm sind. Und uns war es total wichtig, eben jungen Muslimen diese Plattform zu geben und mit Akteurinnen der Öffentlichkeit in einen Dialog zu treten, zu zeigen, was ihr Leben ausmacht, wofür sie stehen, was ihre Träume sind und auch zu zeigen, dass Religiosität tatsächlich auch ein positives Momentum ist und der Islam, die islamische, muslimische Identität auch ein Antrieb dafür sein kann, sich zu engagieren und sich für die Demokratie stark zu machen. Das ist jetzt lange her, dieses Projekt, und inzwischen ist Juma, glaube ich, unabhängig und es gibt es in etlichen Bundesländern, was ich total toll finde, dass es gewachsen ist, aus dieser kleinen Blüte letztendlich so etwas wie eine Bewegung entstanden ist von vielen jungen Menschen, die inzwischen selbstbewusst das Wort ergreifen.
Ja, da geht's ja eben um Sichtbarkeit, denn meistens beruht ja auch dieser Hass, dieser, sag ich mal, dumme, naive, blinde Hass, nicht bei allen, aber bei vielen Menschen einfach auf Unkenntnis, Unwissenheit und den Bildern, die sie sozusagen irgendwie von den Medien oder was aufoktroyiert bekommen, vom bösen Islam. Und insofern ist es der Schlüssel, Bildung, Netzwerke bilden, Sichtbarkeit schaffen.
Ja, nicht nur, ne? Also manche haten, weil sie nicht wissen, aber manche haten, weil sie zerstören wollen. Es gibt beides. Und deswegen würde ich auch immer so diese Unterscheidung machen wollen. Aber wichtig ist, was du gesagt hast, dass wir Plattformen bieten, wo eben diese jungen Menschen oder Musliminnen generell zu Wort kommen, dass wir sie in sichtbaren Positionen sehen, in Entscheidungsträgerpositionen, weil es ist sozusagen, es geht in beide Richtungen. Auf der einen Seite ist das, sind sie Vorbilder für andere, die dann sehen, ich kann es auch schaffen. Aber für die vielleicht Kritischen unter uns zeigt es auch eine gewisse Normalität. Ich glaube, dass ein Grund, warum ich so gehatet werde, ist, dass es zu wenige Musliminnen in sichtbaren Positionen gibt, die auch wie ich laut sind und sich eben gegen den Hass stellen. Wenn wir mehr wären, würde ich tatsächlich, glaube ich, am Ende auch viel, viel weniger Hass abbekommen. Dann würde sich das so ein bisschen verteilen und irgendwann würde der vielleicht auch verschwinden, weil alle dann kapiert haben, okay, sie sind da und sie sind Teil von uns, ja.
Ja, wir hoffen, dass das ganz, ganz bald passiert. Dieses Umschwenken, dass der positive Aspekt, der in den sozialen Medien, in der Kommunikation irgendwann Überhand nimmt. Du beschreibst es ja auch, dieses Klett-Teflon-Prinzip. Man hat den Eindruck, oh Gott, Twitter, Facebook, das ist ein Moloch, da wird sich gegenseitig fertig gemacht. Aber so ist es ja nicht nur. Es gibt ja auch Zuspruch, Communities, Netzwerke.
Ja, soziale Medien haben beides eine wahnsinnig zerstörerische Kraft, aber auch eine unglaublich bewegende, positive, demokratische Kraft. Wir sehen das an Beispielen wie Iran. Ohne soziale Medien würden wir überhaupt nichts hören von den Menschen, die da protestieren. Die sind auf soziale Medien angewiesen, damit wir über ihren Freiheitskampf berichten können. Wir haben das auch zum Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine gesehen, wie Zelensky, der ukrainische Präsident, soziale Medien genutzt hat, um darauf aufmerksam zu machen. welche Verbrechen in seinem Land begangen werden. Und es war tatsächlich ein Krieg auch der sozialen Medien um die Meinungshoheit. Und die Ukrainerinnen haben das unglaublich gut gemacht und die Kraft der Medien, die positive Kraft der Medien auch genutzt für sich. Es gibt etliche andere Beispiele wie Black Lives Matter, Aufschrei und viele andere mehr, wo die sozialen Medien Bewegungen erzeugt haben und Debatten, die uns auch nach vorn gebracht haben als Menschheit. Das ist sozusagen die positive Kraft. Und dann gibt es die zerstörerische, die wo Trollnetzwerke, organisierte rechtsradikale Strukturen versuchen, mit Trollen Systeme ins Schwanken zu bringen, Demokratien anzugreifen etc. Auch das gibt es. Aber umso wichtiger ist das sozusagen, ich glaube, je lauter wir sind als Demokratinnen, je stärker wir das Netz auch nutzen für unsere Interessen in der Verteidigung unserer Demokratie, desto weniger Chancen haben die anderen, ihre destruktive Kraft zu nutzen oder beziehungsweise die Wirkungsmacht. Ihre Wirkungsmacht würde durch unsere Lautstärke reduziert werden. Aber so wie es jetzt ist, ist es leider so, dass die anderen so viel besser organisiert sind, so viel besser sich vernetzen und Allianzen bilden über nationalstaatliche Grenzen hinweg, dass ich glaube, dass wir echt noch ganz, ganz viel tun müssen, um da ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen und vielleicht irgendwann hoffentlich auch besser zu werden. Aber es braucht mehr, es braucht auch eine Regulierung von sozialen Plattformen. Das habe ich ja auch im Buch beschrieben. Es gibt in Deutschland zum Glück auch auf der gesetzgeberischen Seite Handlungen wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Novelle, das Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität, die alle dazu dienen, ja, Hasskriminalität im Netz zu bekämpfen und soziale Plattformen zu regulieren. Das ist total wichtig, weil ohne das geht das eben nicht. Soziale Plattformen machen aus meiner Sicht und aus Sicht von Leuten, die das untersucht haben, mit Hass Geld. Und das kannst du nicht einfach so stoppen durch Lautstärke, sondern da braucht es gesetzliche Regelung. Es braucht aber auch eine Sensibilität von Polizei und Justiz, damit eben Anzeigen, die ich erstatte, nicht so oft ins Leere laufen, weil ganz häufig die Ressourcen fehlen oder weil die Staatsanwaltschaften nicht geschult sind in Sachen digitale Gewalt. Also es braucht sozusagen ein Bündel an Maßnahmen, um da auch als Demokratinnen stärker zu sein im Netz.
Über mögliche Lösungen und Wege, wo es hingehen könnte, können wir gleich noch mal kurz sprechen. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Cut und ein Yin und Yang Entscheidungsspiel im Podcast. Da gebe ich dir zwei Begriffe. Du darfst dich für einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Darfst was dazu sagen, musst aber nicht. Haben alle so ein bisschen was mit dir zu tun. Ich fange einfach mal an. Bist du bereit?
Mhm.
Okay. Landespolitik oder Bundespolitik?
Bundespolitik.
Nicht böse sein, dass ich frage, Giffey oder Müller?
Neither nor.
Okay. Rot-Schwarz oder lieber Opposition?
Opposition.
Traumwochenende. Nichts tun und zu Hause chillen oder Städtetrip mit Programm?
Städtetrip mit Programm.
Instagram oder TikTok?
Cool wäre es, wenn TikTok nicht von den Chinesen gemacht wäre. Ich glaube, das ist eine Plattform, wo ganz viele junge Menschen unterwegs sind und die möchte ich eigentlich auch erreichen. Und Instagram, das ist eine Plattform, die ich gegenwärtig nutze. Da bin ich aber nicht so gut drin.
Texten oder telefonieren?
Telefonieren.
Und das letzte Paar, Internet löschen oder Internet neu formatieren?
Formatieren natürlich.
Ja, geht beides nicht, aber neu regulieren.
Das habe ich darunter verstanden.
Genau, das ist dein Ziel. Sichtbar werden wahrscheinlich auch und eben mehr Regulation. Du hast es vorhin schon erwähnt, es gibt Gesetze und Regelungen im deutschen Strafgesetzbuch, aber das Internet ist ja noch in ganz vielen Bereichen so eine Art rechtsfreier Raum. Und du schreibst auch, das Internet ist gar kein öffentlicher Raum, weil es eben großen Konzernen gehört, die auch so ein bisschen bestimmen, was geschrieben werden darf und was nicht. Es passiert aber trotzdem einiges. Also du hast gerade auch erwähnt, es gibt Anwälte, es gibt Urteile. Es gibt einen Digital Services Act. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Der nächstes Jahr, glaube ich, in Kraft tritt, aber schon beschlossen wurde. Was genau ist dieser Digital Services Act? Kannst du das erklären?
Also das, wir haben ja in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das, wie gesagt, Hasskriminalität im Netz bekämpfen soll. Da geht es zum Beispiel um die Transparenz, was so das Beschwerdemanagement angeht. Normalerweise, wenn du Hass erlebst, dann meldest du das, weißt aber überhaupt nicht, was damit passiert ist. Ne? Also in der Regel gibst du es sozusagen rein und kriegst keine Reaktion. Und das soll zum Beispiel mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ich erwähne es, weil es total wichtig ist, auf die deutsche Gesetzgebung auch einzugehen, die in manchen Punkten tatsächlich weitergeht als das DSA. Es sollen zum Beispiel gemäß dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Bußgelder verhängt werden, wenn dieses Beschwerdemanagement gar nicht oder nicht richtig eingerichtet wird. Es ist total wichtig, dass zum Beispiel, wenn wir darüber reden, wie das Ganze transparenter gestaltet wird, also Transparenz bei den sozialen Plattformen, dass da diese Geschichte mit dem Zustellungsbevollmächtigten, also dass wir eine Ansprechperson haben, das ist bis heute nicht. Und das Letzte zum Beispiel, was total wichtig ist, dass die Daten herausgegeben werden. Bisher haben die Plattformen gesagt, sie haben nicht die Pflicht, sozusagen die Daten herauszugeben, aber durch die Novelle, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, müssen soziale Plattformen auch die Daten herausgeben, nicht direkt, sondern das Gesetz ordnet es quasi an. Da gibt es auch einen Fall, Renate Künast hat gewonnen, da musste Facebook zum Beispiel, heute Meta, die Daten rausgeben. Das ist total wichtig. Ganz häufig ist es nämlich so, dass wenn ich etwas zur Strafe kriegen möchte, dann bekomme ich ganz häufig die Antwort des Gerichts, Täter nicht ermittelbar. Und das passiert, glaube ich, ganz vielen Opfern. Und das DSA ist auf der europäischen Ebene der Versuch, soziale Plattformen zu regulieren. Weil es gibt zum Beispiel einige Mitgliedstaaten, in denen es kein Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt. Und da ist es total wichtig, dass wir sozusagen auf der europäischen Ebene eine Einheit schaffen. Es ist in der Tat in Kraft getreten im November und es gilt ab nächstem Jahr erst, ab Februar 24 in allen EU-Staaten. Da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, das Mitspracherecht für unabhängige Forschung. Also Wissenschaftler können dann sozusagen auf die Daten von Plattformen zurückgreifen für die Forschung. Bisher ist es so, dass die Plattformen sich weigern, die Daten rauszugeben, Informationen rauszugeben. Was es schwierig macht, zu überprüfen, ob das, was uns die sozialen Plattformen sagen, zum Beispiel über die Wirkungskraft von Labeling, von Desinformation, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber als ich mit Meta gesprochen habe, habe ich gefragt, wie gehen die denn mit Desinformation um? Warum löschen sie sie nicht? Da haben sie gesagt, sie setzen ein Label drauf und nicht sie entscheiden darüber, was Desinformation ist in manchen Fällen, sondern zum Beispiel DPA und AFP, die als unabhängige Akteure, Partnerinnen da für Meta arbeiten. Und dann kommt da so ein Label drauf. Und dann sagen sie, dass sie festgestellt haben, dass das total wirkt. Ich glaube, die haben eine Zahl von 95% oder so genannt. Aber das kann ich gar nicht verifizieren. Ich muss mit so einer Zahl denn leben. Aber dadurch, dass wir mit dem DSA jetzt eine Möglichkeit haben, für so ein Mitspracherecht für unabhängige Forschung, könnten die das mal überprüfen und sagen, okay, wie wirkungsmächtig und wie echt ist denn die Zahl, die Meta uns da gibt bezüglich von Labels auf Desinformation, also die kennzeichnen sozusagen Fake News. Und sie wollen zum Beispiel, das DSA soll die Löschung von Inhalten und Moderationen transparenter gestaltet werden. Also bisher ist es so, dass Nutzungsbedingungen umgangen werden, ja? Und das passiert sozusagen systematisch, wenn man denen glaubt, was die Whistleblowerin Hogan gesagt hat. Die hat gesagt, Meta schaut sich an, bei großen Accounts wird der nicht gelöscht und wird nicht transparent moderiert, weil sie keinen Bock haben auf Stress mit diesen großen Accounts. Und da gibt es sozusagen ungleiche Nutzungsbedingungen. Und das soll mit dem DSA transparenter gestaltet werden. Sie müssen ganz klar sagen, nach welchen Bedingungen sie löschen. Und da sollen alle Akteurinnen und Plattformen und Accounts gleich behandelt werden. Das sind wirklich zwei ganz, ganz wichtige Aspekte des DSA. Du merkst, das ist total kompliziert, wenn man darüber spricht. Und das ging mir auch so, als ich mit Meta gesprochen habe. Weißt du, die sagen dir denn ganz viel über die Regulierung und nach welchen Kategorien und so. Und du stehst am Ende so da und denkst dir, okay, und auf die Frage, ob ihr mit Hass Geld macht, sagt ihr mir ganz klar nein, weil ihr überhaupt gar kein Interesse habt daran, dass Hass auf euren Plattform verbreitet wird, aber jeder normal denkende Mensch kann sich vorstellen, dass Hass Traffic erzeugt. Und natürlich bedeutet das im Endeffekt, dass ihr Interesse habt an Traffic und dann auch, dass euch Hass mindestens nicht so viel bedeutet, weil der Traffic erzeugt, ne? Also verstehst du, was ich meine? Das ist total kompliziert, was die da einem erzählen. Und auch das DSA, wenn du das liest, ist total kompliziert. Und als Laie, der ich ja auch bin, musste ich mir dann ja auch irgendwie Hilfe holen, um das Einzelne dann zu verstehen, auch im Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber wichtig ist, es geht um die Regulierung der Plattform, es geht um die Transparenz dessen, was sie machen, um unsere Beschwerden anzunehmen, um zu löschen, um zu moderieren, um Fake News im besten Fall zu löschen etc.
Ja, im besten Fall zu löschen, denn mir fällt da immer ein, selbst wenn Fake News als Fake News gelabelt ist, gibt es immer noch leider, muss man sagen, eine große Gruppe von Menschen, die wahre News als Lügenpresse betitelt und dieses Label wahrscheinlich nicht für voll nehmen wird.
Ja, absolut. Also die sagen tatsächlich, Meta sagt, 95% der Nutzerinnen, nachdem sie so ein Label gesehen haben, interagieren nicht weiter mit dem Inhalt, ja? Was 95% erzählen die mir, muss ich einfach so hinnehmen. Und dass das, was du gerade gesagt hast, was ist mit dieser Frage, dass dann sozusagen wir als Demokratinnen angegriffen werden und dann es heißt denn die Lügenpresse oder Politikerinnen, die einfach uns irgendwas vormachen wollen. Ja, das ist, da geht Meta natürlich irgendwie nicht wirklich konsequent vor.
Ist natürlich auch ein Problem. Es ist ja ursprünglich eine US-amerikanische Plattform und das beschreibst du ja auch. Die Meinungsfreiheit, die in Anführungsstrichen steht über allem. Wir haben hier in Deutschland das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist dann in dem Fall auch oft in Sachen Hate Speech und so, dann zugunsten der Meinungsfreiheit wird der Hass oft stehen gelassen. Ein Problem. Und da sagst du ja, wir brauchen oder einige Menschen fordern eine europäische Plattform, eine europäische digitale Plattform. Meinst du, dass sowas realistisch ist? Ich weiß nicht, wen du zitierst, du sagst eine Art Arte, so eine Art europäisches digitales soziales Netzwerk. Meinst du, das wäre möglich?
Also auf jeden Fall ist es so, dass wir den US-Konzernen viel zu viel Macht überlassen. Und gerade Social-Media-Konzerne sind eben auf die Einnahmen durch Werbekunden angewiesen. Und dass sie natürlich zunächst einmal marktwirtschaftliche Interessen haben. Ja, das ist sozusagen das eine. Ich finde, darauf muss Europa eine Antwort geben. Also der Hilje beschreibt in seinem Buch Plattform Europa, ich finde das total spannend, weil er sagt, die Demokratie ist für die digitale Welt gemacht, aber die digitale Welt bisher eben nicht für die Demokratie, weil die Digitalisierung bisher von der Wirtschaft und nicht von der Demokratie gesteuert wird. Und Europa, und das sagt er, und ich finde das auch, könnte das eben ändern. Denn im Grunde ist das Internet irgendwie wie eine europäische, also Europa kann sozusagen, weil es bei uns keine Grenzen gibt, könnte das Internet genauso als Plattform gesehen werden, wo wir über geografische, sprachliche, kulturelle Grenzen hinweg miteinander kommunizieren. Das beschreibt der Hilje total schön. Das Problem ist aber, und das sagt Gese, mit der ich gesprochen habe, Facebook und Google haben mehr Kapitalisierung als der ganze europäische Börsenmarkt, ja? Und da sagt sie, das sind Größenordnungen, mit denen Europa an privatem Kapital gar nicht mithalten kann. Und auch mit öffentlichen schon gar nicht. Deswegen sagen die, also Gese und viele andere sagen, es ist überhaupt nicht realistisch, dass wir eine europäische Plattform schaffen, die eine Konkurrenz darstellen könnte zu den amerikanischen. Deswegen sagt zum Beispiel die Whistleblowerin Hogan, dass man Meta nicht durch eine Konkurrenzplattform im Griff bekommen kann, sondern nur durch gesetzliche Regelungen, weil wir das Kapital eben nicht haben als Europa und weil sie und viele andere davon überzeugt sind, dass Europa nicht das Kapital aufwenden wird. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde schon, dass wir uns da nicht so geschlagen geben dürfen, gerade auch vor dem Hintergrund der Macht, die wir den US-Plattformen gegenwärtig geben. Ich meine, wir setzen auch Geld für ganz viele andere Geschichten ein, auch fürs Militär. Gigantische Summen, was gut ist. Aber gleichzeitig behandeln wir dieses Thema so als wenn es nicht so relevant ist. Es ist aber extrem relevant für das Überleben von Demokratie.
Ja, und das beschreibst du ja auch, wir hinken, also die Zivilgesellschaft hinkt ein bisschen hinterher den radikalen Gruppen. Hast du ja vorhin auch gesagt, die haben sich sozusagen auch schon in den sozialen Netzwerken so gut vernetzt und so gut eingerichtet, dass wir jetzt irgendwie nachziehen müssen, um eine Demokratie auch da aufrechtzuerhalten. Das ist ein guter Plan und da hilft eben laut sein. du hast ja auch schon einige Prozesse geführt, ein paar verloren, aber auch viele gewonnen. Und du wirst nicht müde, weiter laut zu sein, weil manchmal denkt man sich doch, wow, also so viele Jahre bist du jetzt schon, was hast du geschrieben, seit 2016 bei Twitter sehr aktiv. Trotzdem machst du weiter. Was treibt dich da an?
Es ist ja nicht so, dass ich nur stark bin. Ich frage mich auch ganz oft, ob das richtig ist, was ich mache, ob ich nicht dann zurückschalten sollte, ob Lautstärke überhaupt was bringt. Aber dann kommt wiederum die kämpferische Frau in mir, die nicht zulassen möchte, dass andere sie mundtot machen wollen. Und dadurch, dass ich gelernt habe, dass der Hass gegen mich nicht nur mich betrifft, sondern er uns eben alle etwas angeht, weiß ich, dass ein Rückzug einfach keine Option ist, weil es so wichtig ist, weil unser Lautsein immanent ist für die Demokratie und für den Zusammenhalt und dafür, dass wir weiter so leben können, wie wir es tun. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen ihr Verhalten in den sozialen Medien reflektieren und erkennen, dass der Hass gegen Einzelne nicht allein die Betroffenen etwas angeht, dass er uns alle etwas angeht. Und mein Buch ist im Prinzip ein Aufruf an die Zivilgesellschaft, diese Beobachterrolle zu verlassen, diese Seitenlinie, an der sie stehen, diese zu überqueren und sich aufs Feld zu begeben und laut zu sein, solidarisch zu sein, Zivilcourage zu zeigen. Weil die digitale Gewalt ist eine schleichende humanitäre Katastrophe mit Millionen Verletzten und vielen Toten. Und wir brauchen hier neben politischem Handeln, was ich auch beschrieben habe, Beistand und Solidarität, um diese eben niederringen zu können. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute, wenn sie sehen, dass Leute im Netz digitale Gewalt erleben, dass sie einschreiten. Und ich freue mich über jeden positiven Kommentar unter meinem Tweet. Der lässt mich wachsen, der lässt mich stärker sein, der lässt mich aufrecht stehen. Der lässt auch den Hass denn nicht so nah an mich heran. Und so geht es allen Betroffenen. Dieser Rückhalt bedeutet uns total viel, persönlich, aber auch, er ist deshalb auch wichtig, weil die anderen, die Hater eben sehen, dass die Betroffenen nicht allein sind. Darum geht es nämlich auch.
Darum geht es ja auch in der realen Welt. Das muss man wirklich immer sehen. Wenn man zusammensteht und sich gegen eine Ungerechtigkeit gemeinsam einsetzt, dann kann man auch was bewirken. Das war ja schon fast eine Vision. Wir sind schon am Ende von Fangen wir an. Da fragen wir unsere ExpertInnen immer nach einer Vision zu ihrem Thema. Deine Vision einer digitalen Welt mit mehr Menschlichkeit, vielleicht in 10 Jahren. Wie siehst du da die sozialen Medien und das Internet?
Ich sehe auf jeden Fall im besten Fall mehr Regulierung. Ich sehe auf jeden Fall im besten Fall die Durchsetzung der bestehenden Gesetze, die wir haben. Ich sehe hoffentlich die Wirkungsmacht des DSA, also auf europäischer Ebene. Und ich sehe starke Versuche der Europäischen Union, ein Gegengewicht zu der Macht der US-Plattform zu schaffen. Und ich sehe eine starke Zivilgesellschaft, diesen Chor der Engagierten, die ich im Buch nenne, die es ja in Deutschland gibt. Jede dritte Person ist in Deutschland engagiert für den Zusammenhalt auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen. Ich sehe dieses Engagement sehe ich auch im Netz. Diese Lautstärke, die dann als Chor so laut ist, oder diese Menschen, die dann als Chor so laut sind, dass die anderen kaum mehr hörbar sind.
Und da können wir gleich heute anfangen, dass diese Entwicklung ihren Lauf nimmt. Am Ende freue ich mich jetzt über 2 Tipps. Du hast ja auch einige in Laut aufgelistet, was jeder selbst dazu beitragen kann. Vielleicht 2 kurze Tipps, was man direkt heute schon machen kann für ein besseres Morgen in Sachen Miteinander im Netz für alle.
Naja, diejenigen, die Accounts haben, dass sie schauen, dass sie, wenn sie heute sehen, dass irgendjemand Hass erlebt, reingehen, positiv kommentieren, was Nettes schreiben. Und für diejenigen, die keinen Account haben, vielleicht einen Account einzurichten, wo auch immer. Auf Instagram, auf Twitter und anfangen, Leuten zu folgen, die sie inspirieren, die sie begeistern.
Du wirst auf Twitter bleiben. Du hast ja auch gesagt, glaube ich, bis zum letzten Atemzug wirst du da weiterhin deine Stimme erheben.
Solange es Twitter gibt und solange Twitter so wichtig ist für uns als Gesellschaft, für unsere Demokratie, werde ich dabei sein, ja.
Dann danke ich dir, Sorsan, für dieses Interview. Schön, dass du dabei warst.
Danke dir.
Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Sorsan Cheblis Buch heißt Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Und ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Seid laut und sprecht Ungerechtigkeiten an. Kommentiert positiv, engagiert euch miteinander und nicht gegeneinander und entlarvt Falschmeldungen, wo ihr könnt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!